Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Mein Name ist Sabine Brauer und ich begrüße Sie herzlich zu Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Arztgespräche sind für Betroffene mit Sorgen, Ängsten und Hemmungen verbunden. Da ich selbst eine Myasthenia gravis habe, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Diese Folge ist daher eine große Herzensangelegenheit für mich. Wir sprechen heute darüber, welche Informationen sind für mich als Patient und welche Informationen sind für den Arzt wichtig. Welche Erwartungen bestehen auf beiden Seiten? Welche Hilfsmittel, digitale Tools oder Patiententagebücher gibt es zur Unterstützung bei der Vorbereitung von Arztgesprächen? Und welche Tipps gibt es dann im Alltag mit der Myasthenia gravis, die zur Erleichterung führen können? Ich habe dazu heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Frau Dr. Sophie Lehnerer. Frau Dr. Lehnerer ist Fachärztin der Neurologie. Sie ist in der Myasthenie-Ambulanz der Charité Berlin tätig. Hallo, liebe Frau Dr. Lehnerer.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie stellen Sie sich als Arzt, also auf dieser anderen Seite, denn ein gelungenes Gespräch vor? Was ist aus Ihrer Sicht ein erfolgreiches Gespräch?
Die Gespräche sind sehr unterschiedlich, wo man sich gerade im Krankheitsstadium befindet und vor allen Dingen auch, wer mir als Arzt gegenüber sitzt. Die Patienten sind sehr, sehr unterschiedlich von der Ausprägung ihrer Erkrankung mal angefangen, in dem Stadium, in dem sie sich befinden, also eher am Anfang oder kennen sie die Erkrankung schon länger? Wie informiert sind sie? Was haben sie vielleicht für ein Background? Wer steht ihnen zur Seite? Aber auch, was haben sie für einen Bildungshintergrund? Und die Abläufe von so einer Sprechstunde können dementsprechend ganz verschieden sein. Da gibt es auch nicht einen, wo ich sage, so muss es sein und dann ist es erfolgreich. Aber ich würde immer sagen, es ist dann erfolgreich, wenn ich die Erwartungen des Patienten letztlich erfüllt habe und der Patient seine Fragen und Sorgen und Nöte loswerden konnte, sich auch verstanden fühlt und ich das adressieren konnte auf eine Weise, dass er es auch versteht. Und wenn er aus der Tür wieder rausgeht, dass er sagt, jetzt fühle ich mich irgendwie besser. Ich habe einen Plan, wir haben gemeinsam einen Plan geschmiedet. Ich weiß ungefähr, was ich erwarten kann. Ich wurde gut aufgeklärt. Wenn ich das erreicht habe, dann ist es für mich erfolgreich. Und aus Arztsicht hoffe ich natürlich immer, dass ich mir in einer möglichst kurzen Zeit, die mir nur leider zur Verfügung steht, ein gutes Bild machen kann, dass ich die Symptome der Myasthenie gut verstanden habe, aber auch Begleitsymptome und dass ich über Medikamente die nötige Zeit hatte, gut aufzuklären. Mir ist das immer sehr wichtig, dass schon die Risiken und Nebenwirkungen auch verstanden werden und dass ich selbst nichts vergessen habe, also sei es das Labor zu kontrollieren oder vielleicht doch wirklich an alle Interaktionen der Medikamentenliste, die der Patient mitbringt, gedacht habe oder sowas. Manchmal kommt mir dann doch im Nachhinein noch was, dann kontaktiere ich auch einen Patienten nochmal, aber idealerweise habe ich an alles gedacht, wenn der Patient zur Tür wieder rausgeht.
Ja, wenn ich jetzt als Patient zu Ihnen in die Myasthenie-Ambulanz-Sprechstunde komme, was kann ich da optimalerweise schon alles vorbereitet haben? Also ich habe öfter im Wartezimmer diese Myasthenie-Scores ausgefüllt. Das war für mich immer eine ganz große Hilfe. Dann war schon mal was auf dem Tisch und der Arzt hat gefragt, was kann ein Patient aus Ihrer Sicht da vorbereiten, dass es eben dass Sie besser die Informationen vorliegen haben.
Also ich denke, es wäre gut, wenn er sich über die Wochen und Monate bis zum Arzttermin ein kleines Zettelchen irgendwo hinlegt und über die Zeit sammelt, was ihn bewegt. Manchmal vergisst man das ja auch wieder. Und das wirklich auf einem Zettelchen mitnimmt und man alles durchgehen kann, alles fragen kann, was er loswerden wollte. Wichtig finde ich auch immer, dass er Laborbefunde dabei hat oder externe Bildgebung, die gelaufen ist. Hat er auch vielleicht andere Erkrankungen da, Arztbefunde mitbringt. Einfach Unterlagen, die er zur Verfügung hat. Und was Sie angesprochen haben, die Scores, die können oder sind sehr hilfreich, über den Langzeitverlauf die Myasthenie zu verstehen, aber auch, um innerhalb einer Sprechstunde zum Beispiel genauer sich die Scores anzuschauen. Es gibt da den MGADL, das kommt von Activities of Daily Living. Das ist eigentlich ein Arzt-Patienten-Interview, wird aber von vielen Patienten auch einfach ausgefüllt. Der konzentriert sich stark auf die Symptome und wenn man sich das dann, wie sie das machen, vorher sozusagen ausfüllt und dem Arzt mit reinbringt, dann kann man das dem Arzt vorlegen. Der schaut sich das an und ist nicht nur zur Langzeitdokumentation gut, sondern er kann dann auch einfach bei einzelnen Symptomen genauer nachfragen. Dann gibt es noch den Quality of Life 15. Auch der geht um Lebensqualität, ist sinnvoll, den setzen wir routinemäßig ein. Es gibt die Childer Fatigue Scale zum Symptom Fatigue. Auch die ist sinnvoll. Und auch Angst- und Depressionserkrankungen sind ja häufiger bei der Myasthenie. Also auch sowas setzen wir immer wieder ein.
Nochmal zu dem Thema Symptome. Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich und zahlreich. Und es gibt Symptome, die, ich sag mal, ja, die sind Befindlichkeitsstörungen. Es gibt aber auch Symptome, die gehen so in eine Richtung, oh, jetzt wird's kritisch bei der Myasthenie. Welche Symptome fragen Sie in so einem Arztgespräch ab und wie gehen Sie dabei vor?
Ja, das hängt vor allen Dingen erstmal davon ab, ist das ein Patient, den ich noch gar nicht kenne, der neu ist und bei dem die Diagnose Myasthenie vielleicht auch noch gar nicht feststeht. Der kommt zu mir und in der Regel frage ich erstmal sehr offen, was führt Sie hierher? Und dann ist diese Frage offen gehalten. Ich möchte, dass der Patient das erzählt, auch in der Reihenfolge oder in der Betonung, die für ihn wichtig ist, weil ich darüber auch schon erfahre, was für ihn eigentlich im Vordergrund steht und was er als belastend empfindet. Wir aus einer Arztsicht, wir neigen manchmal dazu, zu sagen, oh Gott, der hat das und das müsste doch ganz schwer sein, aber das finden die Patienten manchmal gar nicht so schlimm und für die ist was anderes, was aus einer Arztsicht eher, ja, vielleicht banal ist, eigentlich wichtig und steht im Vordergrund. Und letztlich müssen wir das behandeln, was für den Patienten im Vordergrund steht, die Symptome zu kontrollieren. Und genau, ich versuche dann halt erstmal zu verstehen, in der offenen Frage, was sind die Nöte, warum kommt er zu mir, was möchte er von mir? Und bei manchen Symptomen frage ich dann auch genauer nach. Ich habe natürlich auch Differentialdiagnosen im Kopf, wenn die Diagnose Myasthenie noch gar nicht klar ist. Also wenn jemand von Schmerzen schildert, dann kann ich da genauer nachfragen. Oder eine Schwäche, wann tritt die auf, in welchem Zusammenhang, wo ist denn die Schwäche, wie ausgeprägt ist die Schwäche? Das heißt, da unterbreche ich vielleicht den Patienten. Und wenn er dann alles erzählt hat, dann habe ich noch so ein bisschen meinen inneren Fragenkatalog an ja, Myasthenie-Symptomen, die ich wirklich abfrage. Vielleicht, ja, dann kommt manchmal der Patient, stimmt, das habe ich ja vergessen. Oder ich merke, das ist jetzt das erste Mal, dass er eigentlich drüber nachdenkt, ob er das überhaupt hat und so in sich hineinhört. Und dann genau geht es natürlich auch noch um Begleitsymptome. Und nachfragen muss ich dann meistens noch mal ein bisschen expliziter nach Laborbefunden, die extern gemacht wurden. Beim Hausarzt zum Beispiel. Das ist dem Patienten dann manchmal gar nicht so bewusst, dass dies wirklich sehr wichtig ist, zum Beispiel unter den Immunsuppressiven da regelmäßig die Lymphozyten zu kontrollieren oder Leberwerte oder eben auch andere Werte. Da muss ich manchmal so ein bisschen nachhaken oder auch den Medikationsplan. Ich habe den zwar bei mir im System, aber ob das dann wirklich das ist, was der Patient einnimmt. Und die Patienten wissen sehr unterschiedlich Bescheid, welche Medikamente sie nehmen und auch wofür. Da geht meistens dann auch viel Zeit drauf, das nochmal durchzugehen. Da gehe ich dann auch die Medikamente durch, die nicht mit der Myasthenie zusammenhängen, weil ich das wichtig finde.
Ja, da sprechen Sie auch was ganz Wichtiges an. Das kenne ich aus meiner Erfahrung, dass ich da auch ganz oft das vielleicht sogar gar nicht mitgenommen habe zum Arzttermin. Inzwischen habe ich mir das angewöhnt, dass das in einer ordentlichen Form und immer aktualisiert ist, um genau solche Dinge dann auf einen Blick, ne, da reicht man dem Arzt dieses Handout rüber und er hat einen Blick drauf und dann kann man eben wichtige Zeit für die Gespräche nutzen. Also ich denke so, dieses Oberthema Vertrauen ist ja was ganz Wichtiges bei einer Beziehung, ne? Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die gute Beziehung für den weiteren Verlauf der Betreuung und auch den Verlauf der Krankheit vielleicht sogar?
Die ist natürlich enorm wichtig, gerade bei so einer Erkrankung wie der Myasthenie, die chronisch ist, mit der der Patient leben muss, die vielleicht auch nicht immer bis zur Symptomfreiheit therapiert werden kann, ist das Vertrauen in die Behandlung, in den Arzt sehr, sehr wichtig. Und um das zu erlangen, muss man natürlich eine gute Kommunikation haben. Das hat sich ja über die Jahrzehnte verändert. Früher gab es mehr ein paternalistisches Modell. Der Arzt im weißen Kittel war ja der Gott in Weiß und der hat was gesagt und das wurde dann gemacht. Und das hat sich verändert. Der Patient soll informiert werden. Man trifft Entscheidungen gemeinsam, also sogenannte Shared Decision Making. Und das ist mir auch wirklich ganz wichtig, denn ich denke, nur wenn ein Patient auch weiß, warum er das macht und auch die Motivation hat, das zu machen und dann auch Nebenwirkungen und Einschränkungen in Kauf zu nehmen, hält er das durch. Und die Therapietreue, die Compliance kann nur dadurch erreicht werden. Das ist ja auch durch Studien belegt.
Ja, das ist, denke ich, ist auch so ein Punkt. Da geht es ja auch um Erwartungen. Erwartungen, die Sie als Arzt an Ihre Patienten haben, aber auch umgekehrt, ich als Patient, wenn ich am Anfang, an die Anfangszeit der Erkrankung, da war so mehr die Erwartung, ich gehe da zum Arzt und der macht jetzt alles weg und ich bin wieder der Mensch von vorher. Die Erwartung, die habe ich inzwischen überhaupt nicht mehr, weil ich eben weiß, der Mensch von vorher werde ich nicht mehr sein, aber ein Mensch mit einer guten Lebensqualität kann ich dank Arzt und Medikation sein. Wie sind da Ihre Erfahrungen mit diesen Erwartungen?
Das Erwartungsmanagement ist ganz, ganz entscheidend. Ich muss dem Patienten über die Erkrankung aufklären, auch was die mit sich bringen kann und was wir bei einer Therapie, die wir zum Beispiel neu beginnen, erwarten können. Und gerade bei der Myasthenie, wo die Immunsuppressiva Monate, manchmal ein Jahr lang brauchen, bis eine Wirkung zu sehen ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der Patient muss ein Medikament anfangen, von dem er vielleicht auch etwas Angst hat, Immunsuppressiva, und mein Immunsystem wird geschwächt und dann können Laborwerte sich verändern, mir ist vielleicht übel. Das muss er erstmal alles wochenlang, monatelang aushalten, um dann eventuell einen positiven Effekt zu sehen. Und wenn ich das nicht vorher kommuniziere, dann wird er spätestens nach ein paar Wochen sagen, darauf habe ich keine Lust mehr, das bringt mir nichts. Und das ist natürlich ganz wichtig. Es ist natürlich manchmal schwierig, gerade die ersten Male, die sind noch so von der Diagnosefindung geprägt. Es gibt auch Patienten, da sind gerade die ersten Monate von schweren Symptomen geprägt. Das ist für einen Patienten auch schwierig, alles aufzunehmen. Und er möchte ja auch gerne wieder der sein, der er ein paar Monate vorher war. Und man möchte dann ja auch nicht gleich alle Hoffnungen nehmen. Also Erwartungsmanagement darf auch nicht in eine Frustration des Patienten ausarten.
Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage schon gleich. Also ich sag mal, was hilft einem Patienten? Wo kann er sich informieren? Ich habe damals halt die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft gefunden und die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Und das war dann schon auch eine Hilfe, weil das hat auch die Arztgespräche entlastet. Was empfehlen Sie Patienten, wenn die solche Fragen haben? Welche Infoplattformen oder wo können sich Betroffene noch informieren? Außer Selbsthilfegruppen oder ja Beratungsstellen, Pflegestützpunkte fallen mir da so ein. Was sagen Sie Ihren Patienten?
Ja, da haben Sie eigentlich schon die Wesentlichen natürlich genannt. Also die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft, die ist wirklich eine ganz hervorragende Patientenorganisation. Die sind sehr gut informiert und bieten einfach auf verschiedenen Kanälen Informationen an. Und man hat auch die Möglichkeit, sich mit anderen Patienten auszutauschen, zu Regionalgruppentreffen. Da werden immer wieder Vorträge organisiert. Die haben aber auch viel Informationsmaterial, das Mitgliedermagazin. Also von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft erzähle ich jedem Patienten, auch von der Gesellschaft für Muskelerkrankungen. Dann gibt es leider für die Erkrankung Myasthenie nicht so ein etabliertes Netzwerk oder es gibt auch keine spezialisierten Krankenschwestern, wie es zum Beispiel jetzt Parkinson-Nurses oder Demenz-Nurses oder so gibt. Und gerade diese sozialarbeiterische Beratung, da kann man dann zu allgemeinen Stützpunkten hingehen und das ist auch wichtig, aber das wäre sicherlich auch noch ausbaufähig.
Und die Myasthenia gravis ist ja auch oft mit einer Verschlechterung verbunden, nicht immer, aber oft, dass auch Behinderungen hinzukommen. Haben Sie da noch irgendwelche Tipps? Also wie gesagt, Pflegestützpunkte oder die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, die hat eine sehr gute Hilfsmittelberatung. Haben Sie da noch irgendwelche Ideen, wo solche, also das ist ja eigentlich dann ein sozialarbeiterisches Thema, wo das aufgehängt ist oder wo Patienten dazu recherchieren können?
Naja, natürlich recherchiert man immer im Internet, aber da gibt es unterschiedlich gute Quellen. Also ich würde mich wirklich an die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft wenden, aber letztlich sind das auch Fragen, die man an seinen Arzt adressieren kann. Also das ist auch eine ärztliche Aufgabe und je nachdem, wo der Arzt tätig ist, gibt es dann da vielleicht eben auch Sozialarbeiter, die dann weiterhelfen können. Und dann berät man genau zu Hilfsmitteln, also das können ja mal Prismenbrillen sein. Also bei einer Prismenbrille zum Beispiel wendet er sich ja dann an seinen Augenarzt oder Orthoptist direkt, genau, oder Rollstühle mit Restkraftverstärkung oder elektrische Rollstühle. Ich empfehle auch immer, einen Schwerbeschädigtenausweis zu beantragen, damit man zum Beispiel auch Parkplätze bekommt, von denen aus man nicht mehr weit laufen muss zum Supermarkt oder dergleichen. Und eine Pflegestufe zu beantragen, damit man dann auch Leistungen beantragen kann, wie eine Haushaltshilfe.
Jetzt möchte ich aber noch mal zum Kernthema kommen. Stellen Sie bitte noch mal die preisgekrönte App MyaLink vor.
Ja, gerne. Also MyaLink ist aktuell noch im Stadium eines Projektes, noch nicht ganz frei verfügbar auf dem Markt, aber wir hoffen bald. Und es ist dann eine für den Patienten eine App, mit der er sich mit seinem behandelnden Spezialisten verbinden kann. Und über die App kann er seine Symptome aufzeichnen. Das ist zum einen über standardisierte Fragebögen, die haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, die in manchen Sprechstundenzimmern ausliegen, die der Patient vorbereitend ausfüllt. Auch eben nicht nur am Tag der Sprechstunde, sondern möglichst kontinuierlich, auch in den Zeiten zwischen zwei Sprechstunden. Und externe Devices, also zum Beispiel so Wearables, sogenannte Fitness-Armbänder oder auch ein digitales Spirometer, können sich mit der App verbinden. Darüber kann der Patient Vitalparameter wie zum Beispiel eine Schrittzahl, aber auch Herzfrequenz als Korrelat für Nebenwirkungen aufzeichnen und über das Spirometer die Vitalkapazität, die ja gerade bei den Patienten, die eben respiratorische Einschränkungen haben, sehr, sehr wichtig ist. Und er sieht dann seine Scores und seine Vitalparameter schön grafisch dargestellt über Langzeitverlauf auch in dieser App. Und das kann er eben mit seinem Spezialisten teilen. Und der hat dann auch zwischen den Visiten einen guten Überblick, wie es dem Patienten geht. Und so sollen Verschlechterungen rechtzeitig erkannt werden, möglichst Myasthenie-Krisen abgewendet werden, indem man dann rechtzeitig interveniert. Und das dritte Modul von MyaLink ist ein Kommunikationstool, ähnlich eines Chatverlaufs. Da kann der Patient immer, wenn er den Arzt eben auch mal erreichen muss, wenn gerade keine Sprechstunde geplant ist, eine Nachricht schreiben über zum Beispiel eine Zustandsverschlechterung informieren oder wenn er Nachfragen hat. Er kann auch Fotos von Laborbefunden beim Hausarzt machen und dem Arzt zukommen lassen. Und wir wollen so diese Blackbox, die sonst immer für uns Ärzte zwischen den Visiten ist, wegmachen. Wir wollen wissen, wie es dem Patienten in der Zwischenzeit geht, um eben gerade diese Fluktuation bei der Myasthenie zu verbessern oder die Verschlechterung zu sehen. Und wir wollen auch, wenn wir den Patienten persönlich in der Sprechstunde sehen, einen besseren Überblick über seine Symptome haben.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Lehnerer. Also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Ihnen. Also Sie sind sehr zugewandt und es hat mir unglaublich gut getan, das zu hören. Und ich wünsche mir im Grunde viel mehr Ärzte, die so sind. Also ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen.
Dankeschön, auch von meiner Seite.
Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, freuen Sie sich jetzt schon auf unsere weiteren Podcast-Folgen. Wir werden darüber sprechen, wie man es schaffen kann, trotz Myasthenia gravis stark zu sein. Und in einer Folge werden wir uns noch dem Thema Thymusdrüsenentfernung widmen. Wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.